Ja, wenn es um das Thema Sinn geht, gibt es sehr viele Antworten, die versucht werden. Ich habe euch eine mitgebracht von einem Existenzialisten von Jean-Paul Sartre, wenn ihr einmal weiterklickt. Er hat gesagt, das Leben hat keinen Sinn. Das habe ich gar nicht da stehen. Das Leben hat keinen Sinn und das ist seine größte Freiheit. Ich habe die Predigt wahrscheinlich nochmal geändert, aber alles gut. Und das ist seine größte Freiheit, hat er gesagt. Das klingt irgendwie ernüchternd, das Leben hat keinen Sinn, du kannst jetzt tun, was du willst. So einfach ist die Antwort, glaube ich, nicht. Sondern es bleibt ja im Herzen manchmal trotzdem diese Sehnsucht danach, die Frage, was ist denn jetzt mit meinem Leben, wozu lebe ich? Es gab einen bekannten Mann, Viktor Frankl, der hat mal ein Buch geschrieben, das Ja zum Leben. In diesem Buch beschreibt er die Zeit im Konzentrationslager als Jude, war in 4 verschiedenen Konzentrationslagern, hat alle 4 überlebt, während seine ganze Familie gestorben ist, umgebracht wurde in den Konzentrationslagern. Und er hat im Konzentrationslager das beobachtet, er hat festgestellt, es haben nicht unbedingt die Menschen überlebt, die die Stärksten waren, körperlich die Stärksten, sondern es haben die Menschen überlebt, die wussten, warum sie leben, die ein Warum hatten, die auf irgendwas gewartet hatten, die eine Hoffnung hatten. Und das konnten sogar manchmal körperlich Schwächere sein, die haben es geschafft. Und er hat daraus eine Therapie entwickelt, die nennt sich Logotherapie. Und der Sinn dieser Therapie ist, du musst einen Sinn in deinem Leben finden. Er sucht Sinn und ein Satz, den er oft zitiert hat, war von Nietzsche. Nietzsche ist jetzt nicht unbedingt ein in christlichen Kreisen gern gesehener Gast, aber Nietzsche hat mal etwas Richtiges gesagt. Der Mensch, der weiß, warum er lebt, erträgt fast jedes Wie. Und dieser Satz ist richtig. Und trotzdem ist er falsch. Denn es sagt nichts über die Qualität des Warum aus, des Wies. Das, über den Sinn, ob das richtig ist oder nicht richtig ist, ob das wahr ist oder nicht, ob es tragfähig ist, wenn du stirbst. Es kann auch was ganz Schräges sein, dass das Warum ist, aber das hilft dann auch noch nicht überzeugt, richtig. Ich sag mal so, das strukturelle Problem dieser Methode, vieler Methoden ist, dass der Mensch bei sich beginnt. Ich entscheide, was Sinn gibt und was nicht Sinn gibt. Und damit bin ich das Maß der Dinge. Ich bin der Anfang und das Ende und damit auch die Grenze. Und das macht es schwierig. Wir als Christen, wir versuchen eine andere Herangehensweise ans Leben. Wenn es so ist, dass es einen Schöpfer gibt, der das Leben geschaffen hat, was wir glauben, dann wäre es ja sinnvoll, bei ihm anzufangen und zu fragen, was sagst denn du zum Thema Sinn und Berufung? Was, wenn Sinn und Leben nicht etwas ist, was du schaffen musst, sondern etwas, was schon da ist, was man nur entdecken muss, was Gott schon uns gegeben hat. Und das wollen wir uns heute anschauen. Wir haben angefangen in der ersten Predigt mit einem Bau. Ich habe gesagt, das Fundament in christlichen Gemeinden ist hoffentlich das Wort Gottes. Wir fragen das Wort Gottes, was es zum Thema zu sagen hat. Dann haben wir letztes Mal über Identität gesprochen. Und heute wollen wir vom Wort Gottes her über das Thema Sinn sprechen. Was den Sinn ausmacht. Das Thema der Predigt heißt ja Sinn, wozu bin ich hier, lebe deine Berufung. Wir werden uns 3 Gedanken anschauen. Den ersten habe ich überschrieben, wozu bin ich da? Die allgemeine Berufung für Menschen ist die Berufung zu lieben. Also ich habe ein technisches Gerät hier. Wenn ich ein neues technisches Gerät habe, das ich nicht kenne, möchte es kennenlernen, dann bin ich gut beraten, wenn ich den Hersteller frage, und den kann ich nicht direkt fragen, aber ich kann in die Bedienungsanleitung schauen, die der Hersteller mitgegeben hat, was er dazu zu sagen hat. Wenn du und ich, wenn wir also wissen möchten, was der Sinn des Lebens ist, dann ist es gut, in Gottes Wort zu schauen, in die Bibel zu gucken und den Schöpfer zu fragen, der uns gemacht hat. Tatsächlich wird Jesus einmal genau das gefragt. Da kommt jemand zu ihm und sagt, Meister, also Lehrer, was ist das Höchste der Gebote? Und er will wissen, was zählt am Ende? Was ist wirklich das, worauf ich mein Leben bauen kann, was ich beachten muss? Und Jesus antwortet ohne zu zögern, in Matthäus 22 mit diesen Worten. Er sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, an diesen beiden Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Also Jesus ist ja der, der uns in Johannes 1 vorgestellt wird als das Wort, das bei der Schöpfung beteiligt war. Wenn Jesus hier spricht, spricht er als der, der dich mitgeschaffen hat, der bei deiner Schöpfung mitbeteiligt war. Und dann ist es ja gut, auf das zu hören, was er zu sagen hat. Das ist also keine Meinung aus zweiter Hand, sondern aus erster Hand. Wenn es ums Leben geht, ist Jesus der Fachmann par excellence. Und Jesus ruft uns sozusagen heute Morgen etwas zu mit diesen Versen. Er sagt, es gibt eine Aufgabe, einen Sinn für dein Leben. Der Sinn deines Lebens ist, in Beziehung zu leben mit Gott und mit deinen Mitmenschen. Das ist das Wichtigste, was man zu beachten hat im Judentum. Jesus sagt dir und mir, du bist nicht geschaffen, um zuerst Leistung zu bringen. Du bist nicht geschaffen, um dich zu optimieren, um der Größte, der Beste zu werden. Du bist nicht geschaffen, um dich selber zu verwirklichen. Sondern wir wollen das einmal so anschauen, wenn du einmal weiterklickst. Es gibt dieses Beziehungsdreieck. Gott will in Beziehung sein mit dir und mit dem Nächsten und ich soll mit dem Nächsten in Beziehung sein. Das ist die Zusammenfassung der 10 Gebote. Das ist deine Aufgabe und meine Aufgabe, in Beziehung zu leben mit Gott und mit dem Nächsten. Und jetzt kommt das Dramatische. Wenn ich das nicht lebe, wenn das nicht Sinn meines Lebens ist, dann lebe ich an dem vorbei, was sich Gott eigentlich vorgestellt hat für mein Leben. Interessanterweise heißt eines der Worte für Sünde genau das, Hamartia, ein griechisches Wort, heißt Zielverfehlung. Man kann das Ziel seines Lebens verfehlen, indem man an Gott vorbeilebt und an dem, was er für unser Leben gedacht hat. Dass Gott uns sagt zu mir, Frank, du bist für Liebe gemacht und du hast dich vielleicht selber in den Mittelpunkt gestellt. Dass Gott für dich vielleicht sagt, ich habe dich zur Beziehung geschaffen und du hast Mauern gebaut. Dass Gott vielleicht sagt, ich habe dich für Hingabe bestimmt und du hast nur genommen, nichts gegeben. Wer so lebt, wer sich nicht das im Blick hat, bei dem bleibt so im Herzen immer so ein Gespür, dass was fehlt. Jemand hat mir gesagt, das Herz weiß, wofür der Mensch gemacht ist, auch wenn der Kopf es nicht benennen kann. Es bleibt immer so ein Ziehen im Herzen. Wir alle kennen das Zitat von Augustinus, der gesagt hat, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und der Augustinus, der hat das nicht vom theologischen, von der Kanzel ausgeschrieben, so vom Elfenbeinturm der Wissenschaft, sondern er hat das geschrieben, weil er es selber erlebt hat. Augustinus ist ja nicht als gläubiger Kirchenvater auf die Welt gekommen als Christ, sondern der hat das durchgemacht, der war auf der Suche nach Leben. Augustinus hat sein Leben, wie viele Menschen damals und auch heute, versucht mit Vergnügen im Hedonismus zu finden, sich selber zu verwirklichen, das Leben zu genießen. Er hatte eine außereheliche Affäre, bevor er Christ geworden ist. Und als er Christ geworden ist, konnte er das sagen, meine Seele ist jetzt ans Ziel gekommen, weil ich Gott gefunden habe. Also man kann von Augustinus etwas lernen. Ein einfacher Satz, aber der hat es in sich. Gott lieben heißt nach Hause kommen. Gott lieben heißt nach Hause kommen. So wie der verlorene Sohn. Dein und mein Herz ist von Anfang an genau dafür gedacht, dass wir nach Hause kommen zum Vater. Ich weiß nicht, wie dein Leben ist. Wenn Gott in deinem Leben, Jesus in deinem Leben nicht vorkommt, ist heute so eine Chance, wo Gott in dein Leben sprechen möchte, sagen muss, kehr um, komm nach Hause, ich lade dich ein. Leb nicht am Ziel vorbei, sondern komm in Beziehung zum Vater. Lebe mit ihm. Was heißt es, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand an Gott zu glauben? Dreimal das Wort ganz. Das ist so ein Totalitätsausdruck. Das heißt, mit ganz umfassend, ohne irgendwas auszuschließen, kein Teil bleibt außen vor, das ist damit gemeint. Gott lieben heißt also nicht nur, dass ich ihm einen Platz in meinem Leben gebe, dass Gott irgendwo unter anderem sein darf. Mit Gott leben heißt, dass Gott den ersten Platz in meinem Leben haben darf. Dass er entscheiden darf in meinem Leben, dass ich den Thron meines Lebens Gott erlaube, Jesus erlaube, da darfst du Platz nehmen. Das klingt für Menschen von heute paradox, dass jemand anders auf dem Thron sitzen darf. Aber es ist mit die größte Freiheit, die man haben kann. Der große Philosoph C.S. Lewis hat es so gesagt: Stelle die erste Sache an die erste Stelle, also Gott, und du bekommst die zweiten Dinge dazu. Stelle die zweiten Dinge an die erste Stelle und du verlierst beides. Das meint dieser Bibeltext. Jesus an die erste Stelle setzen, Gott regieren lassen. Was heißt das konkret für mich, Gott zu lieben? Drei kurze Hinweise. Gott lieben heißt, einmal Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn ich in Gemeinschaft mit Gott lebe, dann möchte ich mit ihm Gespräch sein. Beziehung leben über Gespräch, über Begegnung. Das heißt also, dass ich mir Zeiten einräume, mit denen ich mit Gott rede, indem ich bete. Ein zweites, es meint auf ihn hören. Wir kennen das vielleicht in Beziehungen. Wer nur redet, der liebt nicht wirklich, weil der hört ja gar nicht zu. Der will nur seine eigene Meinung kundtun, der liebt sich selbst, aber nicht den anderen. Also auf Gott hören heißt regelmäßig, die Regelmäßigkeit überlasse ich dir, in sein Wort zu schauen und zu fragen: Herr, was willst du mir sagen? Ich möchte hören auf das, was du mir sagen willst. Das brauchen wir. Davon leben Christen, dass wir Gottes Wort hören und uns daran ausrichten. Das Dritte, wenn Jesus auf dem Thron sitzen darf, wenn ich das ihm erlaube, wenn ich ihm die Rolle gebe, die ihm zusteht, dann bin ich auch gut beraten, wenn ich ihm vertraue und ihm gehorche, wenn ich das tue, was Gott mir durch sein Wort deutlich sagt und mitgibt. Die tiefste Form der Liebe ist, jemanden zu vertrauen und beim Wort zu nehmen. Aus dieser Liebe zu Gott soll ich dann den Nächsten lieben. Das werde ich jetzt nicht so, das werde ich ein bisschen kürzer zusammenfassen. Was heißt es, den Nächsten zu lieben, zu Mitmenschen? Ich fand ein Zitat von Paul Tillich schön, der hat gesagt, das erste Geschenk der Liebe ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit heißt, ich versuche, mit den Ohren des anderen zu hören. Ich versuche, mit seinen Augen Dinge zu sehen und ich versuche, mit seinem Herzen zu fühlen. Das wäre den Nächsten wirklich lieben und ihn dann unterstützen. Ich fasse nochmal zu den ersten Gedanken zusammen. An dem Doppelgebot der Liebe zeigt sich der eigentliche Sinn deines Lebens. Das ist das, was Gott uns mitgibt. Dafür bist du geschaffen. Das gilt für jeden Menschen, der mit Jesus lebt, eigentlich für jeden Menschen der Welt, aber die anderen werden es wahrscheinlich nicht in Anspruch nehmen. Aber das ist unsere erste Bestimmung, mit Gott zu leben, in Beziehung mit Gott zu sein, mit den Mitmenschen. Jetzt kommt ein zweites, wenn du einmal weiterklickst, wer bin ich? Die persönliche Berufung. Du bist berufen, Gottes Werk zu sein. Wenn also der Sinn für alle Menschen gleich ist, alle sollen Gott lieben, den Nächsten dienen, warum sind wir dann so verschieden? Wenn man hier jetzt so guckt, wir haben verschiedene Nationen, verschiedene Größen, verschiedenes Aussehen, verschiedene Begabungen, Persönlichkeiten. Manche von uns lieben Mathematik, bei anderen rollen sich die Fußnägel auf, wenn sie nur das Wort Mathematik hören. Da sind wir wirklich ganz verschieden. Und das ist richtig so und ist gut so. Der manche liebt Musik und der andere, der kann lateinische Wörterbücher fast auswendig, weil er vielleicht Medizin studieren will, das macht ihm auch noch Spaß. Das hat mit der persönlichen Berufung des Menschen zu tun. Die ist für jeden Menschen wirklich anders. Es gibt diese allgemeine und eine ganz persönliche, die für dich gilt und nicht für deinen Nachbarn, die Gott für dich im Sinn hat. Dazu wollen wir einmal den Epheserbrief schauen. Da schreibt Paulus so diese gewaltigen Sätze in Epheser 2, 8 bis 9. Da sagt er, denn durch die Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das ist nicht euer eigenes Werk, es ist Gottes Geschenk. Nicht aufgrund von Leistung, damit niemand sich rühmen kann. Und das finde ich so befreiende Worte. Du musst deinen Wert nicht beweisen. Du musst nicht Leistung bringen. Du musst dich nicht optimieren. Du musst keinen perfekt ausgefüllten Lebenslauf vorweisen können, sondern aus Gnade hat Gott uns gerettet. Das ist ein Geschenk und dieses Geschenk nehme ich im Glauben an. Und dann ist das das, was mein Leben trägt. Und damit ist der Epheser aber nicht zu Ende, denn jetzt folgt Vers 10 im Kapitel 2 und da schreibt Paulus, denn wir sind Gottes Werk. Er hat uns in Christus Jesus erschaffen, damit wir das Gute tun, das Gott für uns bereits vorbereitet hat, damit wir entsprechend leben. Nimm das heute mit, wenn du heute hier bist, du bist kein Zufall, du bist nicht eine Auslese der Evolution, sondern du bist gewollt, du bist das Ergebnis einer Absicht. Gott hat dich geformt und vorbereitet. Er braucht im Griechischen das Wort Poema. Poema kennen wir vom Wort Poem, ein langes Gedicht. Oder Poesie, da steckt das alles drin. Also Gott sagt sozusagen, ein Poem ist ein Kunstwerk, ein Gedicht, etwas Besonderes. Gott sagt, du bist ein Meisterstück, ein Gedicht, etwas Überlegtes. Ein Dichter schreibt nicht zufällig, ihr könnt mal Marion fragen, die schreibt ja Gedichte. Man macht das nicht einfach so, man hat eine Überlegung mit dem Gedicht. Man überlegt sich Sätze, die Absicht. Manchmal sogar eine Versstruktur, einen Rhythmus. Das Gedicht hat eine innere Logik, die der Schreiber damit verfolgt. Selbst wenn der Leser es nicht versteht, es gibt manchmal auch Gedichte, die verstehen auch die Leser nicht, aber der Dichter hatte meistens eine Absicht. Und das gilt für dich, du bist Gottes Gedicht. Gott hat dich bewusst geschaffen. Du bist nicht so ein Massenprodukt, Artikel 42.387 vom Band, das genauso aussieht wie alle anderen. Du bist ganz besonders geschaffen mit Begabung und Fähigkeiten, mit einer ganz eigenen Persönlichkeit. Die Art, wie du denkst, das ist kein Zufall. Die Art, wie du Dinge angehst, ob strukturiert oder leicht chaotisch, ist kein Zufall. So hat Gott dich gemacht. Die Dinge, die dich bewegen, sind kein Zufall. Wofür dein Herz brennt, das hat Gott dir ins Herz gelegt. Die Begabung, die du mitbringst, auch das ist kein Zufall. Und selbst die Wege, die du gegangen bist, um heute hier zu sein, das ist kein Zufall. Das hat Gott irgendwie so geleitet, gelenkt und zugelassen. Und es sind deine ganz eigenen Werke. Also nochmal, damit uns wirklich versteht, wir sind Gottes Meisterstücke. Sicher auch mit Fehlern, darum geht es nicht, aber von Gott gewollt. Und du bist es schon jetzt, nicht erst, wenn du den Traumberuf gefunden hast, nicht erst dann, wenn du dein Studium beendet hast, nicht erst dann, wenn du in Ruhestand kommst, wenn dein Haus gebaut ist, wenn deine Pläne sich verwirklichen, die sich vielleicht gar nicht verwirklichen werden. Noch niemals dann, wenn du weißt, wer du wirklich bist, du bist schon Gottes Kunstwerk. Schon jetzt in Jesus Christus. Ich finde das sehr entlastend. Das heißt, du musst deine Persönlichkeit nicht erfinden. Denn du musst nicht selber, das ist kein Projekt. Frank muss jetzt Frank erstellen und ein Bild von sich bauen. Und wenn du deine Berufung noch nicht kennst, bist du deshalb nicht weniger Gottes Meisterstück. Und wenn du manchmal zweifelst, wozu du gebraucht wirst, bist du auch nicht weniger Gottes Meisterstück. Ich finde, das ist Stabilität, die wirklich hält und trägt, dass Gott dich so geschaffen hat, wie du bist. Wenn du morgens in den Spiegel schaust und dir gefällt nicht, was du siehst, das kann manchmal sein, dass man denkt, ja, ist es. Ein guter Tipp, schau nicht nur in den Spiegel, schau in die Bibel, schau in Gottes Wort, was Gott über dich sagt. Hör nicht auf das, was du im Spiegel siehst, was andere Menschen dir sagen. Hör auf das, was Gott über dein Leben zu sagen hat. Dein Leben hat Sinn, weil Gott dich gewollt hat, weil er dich geschaffen und in Christus neu gemacht hat. Und nochmal, hier steht sogar, Gott hat dich geformt mit einer Absicht und er hat sogar schon die Werke bereitet, in denen du wandeln sollst. Das finde ich ein schönes Wort. Da steht da wirklich so, schon die Werke sind vorbereitet. Wie erkenne ich denn, welche Werke jetzt Gott für mich persönlich vorbereitet hat, nicht für meinen Nachbarn? Das kann man rausfinden, indem man zum Beispiel seine Gaben ernst nimmt. Wenn ich wissen will, wer ich bin, dass ich frage, Gott, wie hast du mich geschaffen? Was kann ich denn? Und was kann ich nicht? Bin ich besonders empathisch, sprachfähig? Kann ich gut planen? Bin ich kreativ? Habe ich Mut? Bin ich sehr geduldig? Was fällt mir leicht? Gott arbeitet selten gegen deine Begabung. Die hat er dir ja bewusst mitgegeben. Und jemand, der jetzt Kinder hasst, der soll wahrscheinlich nie Kindergottesdienst machen. Es leiden alle, die Kinder und der es macht. Wie entdecke ich meine Begabung? Manche haben die nicht entdeckt in einem großen Moment, sondern einfach, weil jemand zu ihnen gesagt hat, kannst du mir helfen? Ich glaube, du hast die Begabung dazu. Wenn dir das jemand sagt, kann man sagen, ich versuch's mal, vielleicht hast du recht. Und nicht gleich Nein sagen. Manchmal weiß man gar nicht, was man kann. Und ich möchte mal etwas sagen, gerade vielleicht für die jüngeren Leute, die noch auf der Suche sind, was sie werden wollen. Es ist schade, dass Leute, die Abitur machen, manchmal in Foren fragen, was der lukrativste Beruf ist, welches Studienfach die besten Aussichten haben, wo es ums beste Gehalt oder die besten Arbeitsbedingungen geht. Die sind nicht unwichtig, aber das sollte nicht deine erste Frage sein, sondern die erste Frage sollte sein, passt das mit dem zusammen, wie Gott mich gemacht hat? Ein hohes Gehalt kann ein netter Nebeneffekt sein, aber nicht jeder von uns ist für Jura bestimmt, für Medizin, für BWL. Und nicht jeder Mensch wird glücklich in einem Job, nur weil er lukrativ ist. Es gibt viele Leute, die leiden, weil sie etwas machen, wozu sie gar nicht gedacht sind, was zu ihnen gar nicht passt. Das Zweite, schau auf dein Herz. Welche Leidenschaft hast du? Das sagt auch was über dich aus. Manche für Zahlen, manche für Menschen. Berufung hat oft damit zu tun. Das Dritte, schau auf offene Türen. Wo ergeben sich Möglichkeiten? Manchmal macht Gott einfach Türen auf und dann kann man das testen, ob das passt oder nicht. Manchmal führt Gott einfach durch konkrete Gelegenheiten. Das Letzte, Gott fragen. Wir sind überzeugt, dass Gott immer noch führt, auch heute, durch seinen Geist und manchmal macht er einem deutlich, du bist auf dem falschen Weg, das ist nicht richtig oder bestätigt, was wir tun. Und jetzt ganz wichtig, und wenn ich immer noch nicht weiß, was meine persönliche Berufung ist, dann warte nicht auf einen großen Durchbruch, sondern beginn einfach da, wo du bist. Einfach treu den nächsten Schritt tun. Weißt du, manchmal beten Menschen um eine große Vision, große Träume und Gott sagt, fang einfach an da, wo du jetzt gerade stehst. Berufung kommt selten mit einem Blitz vom Himmel. Sie beginnt oft mit einem kleinen Schritt hier auf der Erde. Zwei wichtige Sätze. Es gilt immer noch das Prinzip, Treue im Kleinen vor Klarheit im Großen. Wenn ich die Klarheit nicht habe, bin ich treu im Kleinen. Das ist schon etwas, was Jesus uns mitgibt. In Lukas 16 sagt Jesus, wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Ich sag mal so, Gottes vorbereitete Werke für dich sind manchmal gar nicht spektakulär. Manchmal gar nichts Ungewöhnliches. Es ist manchmal nur Treue, Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft, Vergebung, Barmherzigkeit, Standhaftigkeit oder Klarheit. Und wenn du morgen zur Arbeit gehst oder in die Vorlesung oder in Seniorenkreis, dann ist die Frage nicht, dass du heilig sein musst, sondern du solltest einfach fragen, welches Werk, Jesus, hast du heute für mich vorbereitet? Wo willst du mich gebrauchen? Und wenn wir das fragen, kann sein, dass Jesus dir dann genau etwas zeigt, wo du mit deiner Gabe etwas bewirken kannst. Ich komme zum dritten und letzten Gedanken. Wie lebe ich im Alltag? Ganzheitliche Berufung, berufen Gott zu lieben. Was ist jetzt im Alltag, da wo ich lebe? Wie kann da meine Berufung zum Glauben kommen, zum Ausdruck kommen? Wie kann ich das leben? Es wird so sein, wenn du arbeitest, mancher Teil der Arbeit unterscheidet nicht zwischen christlich und nicht christlich. Also wenn ich zum Zahnarzt gehe und lass mir eine Zahnfüllung machen, ich kann nachher nicht sagen, ist es eine christliche Zahnfüllung oder eine nicht christliche Zahnfüllung. Ich hoffe, der Zahnarzt versteht sein Handwerk, damit die Zahnfüllung gut ist. Wenn er dann noch nett ist, ist auch in Ordnung. Aber ne, manchmal kann man das gar nicht unterscheiden. Nicht am Inhalt der Arbeit, aber an der Einstellung kann man es unterscheiden. Und das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte. Weil das ist etwas, was Jesus uns mitgibt. In Kolosser 3 schreibt, lässt Paulus sagen, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das alles tut im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Also einmal weiterklicken. Alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das ist wieder so eine Totalitätsformel. Das ist so wie Himmel und Erde, Tag und Nacht. Alles heißt eben alles, ausnahmslos alles soll man im Namen Jesu tun. Warum schreibt Paulus das? Der schreibt das an eine Gemeinde, die in Griechenland lebte. Und in Griechenland hat man getrennt zwischen heiligen Dingen und unheiligen Dingen. Für die Griechen waren sowas wie Beten, Nachdenken, Nachsinnen, Gottesdienst, Enthaltsamkeit, das war heilig. Und sowas wie Essen und Arbeiten war unheilig. Und Paulus schreibt in diese Situation, die war geprägt von diesem Denken. Das Geistliche sei göttlich, das Menschliche sei eben minderwertig oder sogar böse. Und Paulus sagt, das stimmt nicht. Ihr dürft nicht trennen zwischen Dingen, die heilig und nicht heilig sind, sondern euer ganzer Alltag, alles, was dir begegnet, soll Gott Ehre machen, soll im Namen Jesu geschehen. Der hebt das sozusagen auf. Er sagt, es gibt keinen Bereich in deinem Leben, der nicht unter der Herrschaft Christi steht oder stehen will, wo ich herausgefordert bin, Jesus Herr sein zu lassen. Es gibt keinen Tag, an dem du nicht im Namen des Herrn leben kannst, auch wenn du jetzt da keine spezielle Berufung für hast, sondern bist herausgefordert, das zu tun, was im Zweiten steht, einmal weiterklicken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Jeder Augenblick, den du hast, ist eine Chance, im Namen Jesu zu leben. Das heißt, wir müssen nicht mehr warten, bis das richtige Leben beginnt. Man darf jetzt schon richtig leben, da, wo Jesus dich hingestellt hat. Da, wo du jetzt stehst. Ein Beispiel möchte ich euch geben, 1995, schon ein bisschen her, gab es einen Mann, der im Sterben lag, der hatte noch schätzungsweise 48 Stunden zum Leben. Das Dumme, Sterben ist so dumm, aber das Blöde war, dass genau sein Sohn Senator werden sollte in den 2 Tagen. Und er hat darum gebetet, dass er das erlebt, dass sein Sohn Senator wird. Er hat es geschafft, er war bei der Einführung seines Sohnes in Washington und hat ihn dann gebeten, sein Sohn, der Senator werden sollte, er sollte ein Klavierstück spielen. Das Klavierstück hieß, dieses Lied, We are standing on holy ground, wir stehen auf heiligem Boden. Und da hat er seinem Sohn diese Worte als Vermächtnis mitgegeben, hat gesagt, John, ich möchte, dass du weißt, dass sogar Washington heiliger Boden sein kann. Wo immer du die Stimme Gottes hörst, ist dieser Boden geheiligt. Und das sollen wir jetzt mitnehmen. Da, wo du stehst, ist heiliger Boden, soll heiliger Boden sein. Da sind wir gefordert, herausgefordert, ermutigt. Was bedeutet das für deinen Alltag? Der Beruf, den du machst, das Studium, das du machst, den Ruhestand, den du machst, all das kann im Namen des Herrn geschehen, zur Ehre Gottes passieren. Man kann das zuverlässig, gewissenhaft und menschlich machen, vor allem aber im Wissen, ich tue es für Jesus. Martin Luther hat uns das mal so mitgegeben, selbst eine schmutzige, unangenehme Arbeit wie Mistschaufeln oder Windeln waschen kann ein reines und heiliges Werk sein, wenn sie aus einem reinen Herzen geschieht. Darum geht es. Wenn du hier rausgehst und jetzt Menschen begegnest, vielleicht in der Mensa, im Restaurant, bei der Arbeit, dann kannst du einen Unterschied machen, wenn du sagst, ich möchte Jesus Ehre machen. Es kann sein, dass du für diesen Menschen dann genau die Person sein kannst, die ihm das sagt, was er gerade braucht. Vielleicht nur Aufmerksamkeit geben, zuhören, für ihn da sein. Wenn du eine Hausarbeit schreibst im Studium, kann das bedeuten, dass du diese Hausarbeit nicht nur schreibst wie alle anderen, sondern wirklich bewusst, es soll auch Gott Ehre machen, ich möchte es mit Sorgfalt tun, Ehrlichkeit, damit es Gott Ehre macht. All das kann im Hintergrund stecken, das ist hier gemeint. Der Boden, auf dem du stehst, soll heiliger Boden sein, kann heiliger Boden sein. Das verändert unter Umständen nichts an der Tätigkeit. Ne? Denkt an die Zahnfüllung, die bleibt gleich, aber es ändert etwas an der Einstellung und diese Einstellung verändert alles. Berufung ist nicht ein Ort, an den du erst gelangen musst. Berufung ist nicht das, was du tust, sondern es ist die Haltung, mit der du es tust. Berufung ist die Haltung, mit der du etwas machst. Und unser Abschnitt endet dann, dank Gott, dem Vater, durch ihn. Wer weiß, dass das ganze Leben Geschenk ist, der Atem, die Fähigkeiten, die man hat, der tut auch das Gewöhnliche anders, weil er weiß, wem er es zu verdanken hat. Er tut es mit mehr Aufmerksamkeit, vielleicht mit mehr Präsenz, mit mehr Großzügigkeit. Darum geht es. Ich will das zusammenfassen, die drei Gedanken. Ich habe über allgemeine Berufung gesprochen. Das ist das, was ich gesagt habe. Das gilt für jeden Menschen. Gott lieben, den Nächsten lieben, da kommt, in dem Sinne sollte da keiner rauskommen. Das ist das, was Jesus mir mitgibt, in dieser Beziehung zu ihm zu bleiben. Das ist der Sinn des Lebens, kurz zusammengefasst. Ich habe über persönliche Berufung gesprochen, das ist das, wie Gott dich gemacht hat. Mit deinen Fähigkeiten, Begabungen, dass wir Meisterwerke sind, die Gott sich gut ausgedacht hat. Der hat dich bewusst so gemacht, wie du bist, weil Gott sich das gut vorgestellt hat. Diese Berufung ist Gnade, das ist kein Verdienst und er möchte, dass wir das wahrnehmen. Und wir haben das dritte gehört, die ganzheitliche Berufung. Was immer wir tun, sollen wir im Namen des Herrn tun. Denn Berufung beginnt nicht irgendwann später, sondern heute, jetzt. Also wozu lebe ich? Wir leben, um zu lieben, Gott und den Nächsten. Wir leben als Gottes Meisterstück in den vorbereiteten Werken. Und wir leben das heute in allem im Namen des Herrn. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir für diese Zusage, für die Herausforderung, dass wir den Sinn des Lebens nicht schaffen müssen, suchen müssen. Du hast schon selber gesagt, was der Sinn des Lebens ist als Schöpfer. In Beziehung zu dir leben und zu dem Nächsten und hilf uns, dass wir daran nicht vorbeileben, sondern dass wir uns an dir festmachen und das in unserem Leben auch vorkommt, dass du der Erste sein darfst in unserem Leben, damit die zweiten Dinge richtig geordnet werden können. Und wir wollen dir heute sagen, unser Herz, ja, wir wollen es dir hinhalten und dich einladen, dass du neu oder wieder oder das erste Mal Herr unseres Lebens sein darfst. Ich danke dir, dass du für jeden von uns auch eine ganz persönliche Berufung hast. Du hast jeden auf besondere Art und Weise geschaffen, sogar schon die Werke vorbereitet, in denen wir gehen sollen. Gib, dass wir das annehmen, dass wir ja nicht das woanders suchen, sondern dass wir mit unserer Persönlichkeit uns da einbringen, wo du uns hingestellt hast. Und ich danke dir, ja, dass du so eine ganzheitliche Berufung hast, dass eigentlich unser ganzes Leben dir dienen soll und Ehre machen soll. Da, wo wir sind, gib uns diese Gesinnung, dass wir das wollen und auch versuchen, das müssen wir gar nicht alleine machen, das dürfen wir mit deinem Heiligen Geist tun, dass das ein Ziel unseres Lebens ist, dass es nicht darum geht, unsere Ehre zu suchen, sondern deine. Gib uns da Korrektur und Klarheit und Weisheit und ich danke dir, dass du uns dabei segnest und hilfst. Amen. Wenn du noch einmal die nächste